ARD.
Im Fernsehen sieht man jetzt gerade ganz viele Bilder von tausenden trauernden Menschen auf der Straße und unser Kollege aus Teheran hat gesagt, dass die so gefilmt sind, dass es viel, viel mehr aussieht, als es in Wirklichkeit ist, die Menschenmenge. Und er meinte, das sind eigentlich ungefähr genauso viele Leute, wie normalerweise zum Freitagsgebet kommen.
Der Hubschrauberabsturz war sicher ein Schock für die politische Elite, aber ich sehe weder jetzt ein Wanken des Regimes dadurch vonstatten gehen, noch dass es jetzt einen Kurswechsel geben wird. Und geschwächt würde ich das Regime auch nicht sehen. Kurzer Schockzustand.
Es wird sich im Grunde nichts ändern. Die Rhetorik wird die gleiche sein wie vorher und die Exekutive wird durch eine andere Exekutive ersetzt. Die Säulen des Systems werden wie immer sein.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio.
Heute ist Dienstag, der 21. Mai. Hier sind Bruno Dietl und Gina Toneik. Willkommen zurück nach einem langen Pfingstwochenende.
Im Iran ist am Wochenende ein Hubschrauber abgestürzt. 9 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Drin saßen sehr mächtige Männer, unter ihnen auch die Nummer 2 des Iran, der Präsident Raisi.
Bei den ersten Meldungen, da war von iranischer Seite noch die Rede von einer harten Landung, aber da wurde schon sehr schnell klar, dass der Hubschrauber verunglückt ist.
Zu der Zeit, als der Hubschrauber abgestürzt ist, war sehr dichter Nebel. Die Absturzstelle liegt offenbar in einem sehr gebirgigen und bewaldeten Gebiet, nahe der Grenze zwischen dem Iran und Aserbaidschan.
Allerdings war es ein ganzer Konvoi aus mehreren Hubschraubern und nur einer ist verunglückt, der mit dem Präsidenten an Bord. So ein Unfall sorgt natürlich auch immer gleich für Spekulationen.
Wer war dieser Staatspräsident Raisi, der da ums Leben gekommen ist? Was könnte die Unglücksursache sein und was hat das eventuell mit internationalen Sanktionen gegen den Iran zu tun? Und wie geht es jetzt weiter nach dem Tod des Präsidenten? Wie wirkt sich dieses Unglück auf die Protest- und auch Frauenbewegung in der streng religiösen Islamischen Republik aus?
Antworten auf diese doch relativ vielen Fragen zum Thema bekommt ihr heute hier bei uns bei den News Junkies. Lasst gerne auch ein Abo in der ARD Audiothek da, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Zwei der wichtigsten Politiker eines Landes sterben bei einem Hubschrauberabsturz. Und was passiert im Iran? In mehreren Städten wurde der Tod der Menschen sogar gefeiert, teilweise sogar mit Feuerwerk.
Ja gut, dafür ist es wichtig zu wissen, wer dieser Staatspräsident Raisi war. Das war ein erzkonservativer, ultrareligiöser Politiker, der hat mehrfach öffentlich die Opferzahlen des Holocaust angezweifelt. Er war Befürworter der Todesstrafe und der Geschlechtertrennung. Seit er 2021 als iranischer Präsident eingesetzt bzw. gewählt wurde, sind die Hinrichtungen im Land wieder angestiegen, sagen auch Menschenrechtsorganisationen.
Da passt halt sein Spitzname ganz gut. Er wurde der Schlechter von Teheran genannt. Das geht aber noch weiter zurück in den 80er Jahren schon. Da soll er nämlich als stellvertretender Staatsanwalt mitverantwortlich gewesen sein dafür, dass tausende linke Oppositionelle hingerichtet wurden. Und das, was die meisten von uns vermutlich mehr im Kopf haben, ist erst 2 Jahre her ungefähr, dass er nach dem Tod von Jina Mahsa Amini vorletztes Jahr die Proteste brutal hat niederschlagen lassen. Auch da wurden viele Menschen getötet.
Jina Mahsa Amini, vielleicht erinnert ihr euch, vor 2 Jahren ist sie von der iranischen Sittenpolizei festgenommen worden in der U-Bahn in Teheran und dann unter ungeklärten Umständen gestorben, mit gerade mal 22 Jahren. Sie soll ihr Kopftuch nicht richtig getragen haben. Und nach ihrem Tod, da gab es im ganzen Iran Demonstrationen. Viele Frauen haben aus Protest ihr Kopftuch abgenommen.
Also, der Mann, der maßgeblich für die Unterdrückung dieser Proteste verantwortlich war, der ist jetzt tot. Und dementsprechend auch die Reaktionen darauf, hat uns heute Nathalie Amiri erzählt. Die war lange Studioleiterin des ARD-Studios in Teheran und die ist selbst Deutsch-Iranerin. Die Leute feiern, obwohl das alles andere als ungefährlich ist, sagt Nathalie.
Im Iran ist nichts gefahrlos möglich, wenn du nicht zum Regime gehörst und dich dann auch noch gegen das Regime äußerst. Und der Chef der Cyberpolizei hat auch schon dann sofort gewarnt, noch am selben Tag, dass sie alles genauestens beobachten werden und davor warnen, Posts abzusetzen, die die öffentliche Meinung anstacheln würden. Und der Generalstaatsanwalt hat auch eine Anweisung an alle Staatsanwälte im Land ausgegeben, dass sie abschreckende Maßnahmen anwenden sollen für Personen, die Beiträge über Raisis Tod veröffentlichen. Aber das hat die Menschen nicht daran gehindert, ihre Freude kundzutun über den Tod. In Sarres, zum Beispiel der Heimatstadt von Jina Mahsa Amini, gab es noch in der Nacht vor der Verkündung des Todes überhaupt von Raisi und Abdullahian ein Freudenfeuerwerk. Oder Angehörige von Opfern feierten, wie zum Beispiel Mansoureh Bekish, Die hat 5 Geschwister 1988 verloren. Die wurden hingerichtet und zwar unter anderem, weil Raisi als Staatsanwalt damals fungiert hat und dafür auch verantwortlich gemacht wird. Sie sagt in ihrem Post noch, dass sie sich wünscht, dass eben der Rest des Regimes nicht so stirbt, sondern eines Tages vor Gericht gestellt wird und für die Taten bestraft wird. Also die Genugtuung war groß.
Aber ist das jetzt der Moment, an dem die Protestbewegung wieder so richtig großen Zulauf bekommen wird? Das gucken wir uns später noch an.
Abgestürzt ist der Hubschrauber am Sonntag. Das ist jetzt 2 Tage her. Wir haben heute mal bei unserem Korrespondenten Benjamin Weber im zuständigen ARD-Studio in Istanbul nachgefragt, wie weit sind denn die Ermittlungen? Warum ist der Hubschrauber mit dem iranischen Präsidenten Raisi an Bord abgestürzt?
Es gibt nach wie vor keine neuen Erkenntnisse zur Ursache. Es gibt natürlich viele Spekulationen. Aber was ich für am wahrscheinlichsten halte, zurzeit zumindest, ist, dass es sich um ein technisches Problem gehandelt hat. Das war ja ein sehr alter Hubschrauber, mit dem die da unterwegs waren. Und im Iran, das ist ein sanktioniertes Land, in den Iran kommen sehr schwer nur Ersatzteile, gerade für so Hubschrauber und Flugzeuge. Es gab zum Beispiel im letzten Jahr auch schon einen Regierungshubschrauber, der abgestürzt ist mit einem Regierungsmitglied an Bord. 1 Toter und 16 Verletzte waren das damals im Süden des Landes. Und auch Flugzeuge stürzen immer wieder ab im Iran, weil die eben sozusagen durch diese Sanktionen nicht an Ersatzteile kommen. Und das ist halt ein riesiges Problem. Noch dazu war das Wetter schlecht. Das sagt er zum Beispiel, das sagt das Staatsfernsehen. Gestern stand so ein Reporter an der Absturzstelle, kurz nachdem die Leichen abtransportiert waren, der nochmal ganz klar gesagt hat, dass das Wetter sehr, sehr schlecht war und der Pilot da vielleicht einen Fehler begangen hat und dann im Verbund mit diesem Nebel dann da in so einen Berg reingeflogen ist. Diese Ersatzteilsache. Na klar, gibt es aber auch Berichte und über Sabotage oder Verschwörungstheorien. Aber aus meiner Perspektive fehlt es da an Indizien und in guten Informationen. USA ist beschuldigt worden, aber mehr so in Richtung Ersatzteile. Der ehemalige Außenminister meinte so, die USA sind schuld, die sanktionieren uns. Es gibt ein Urteil des Strafgerichtshofs, dass man Flugzeugteile schicken muss, auch trotz Sanktionen. Die USA machen das trotzdem nicht. Und deswegen sind die dafür verantwortlich, dass da jetzt der Hubi abgestürzt ist. Das ist eine Äußerung des ehemaligen Außenministers.
Wie geht denn das Regime mit der Stimmung um? Also wir haben eben schon gehört, viele haben ihre Erleichterung öffentlich gezeigt, sogar teilweise mit Feuerwerk. Das hat das Regime die Leute einfach so machen lassen?
Ja, also vorgestern Abend und gestern war das vielleicht noch gefahrlos möglich. Also diese Feuerwerke, die wir da gesehen haben, zum Beispiel aus der Geburtsstadt von Jina Mahsa Amini aus Sakhes. Also da gibt es keine Berichte über Repressalien, aber heute schon. Also heute haben die Trauerfeiern begonnen in Tabriz, in der Stadt in der Provinz Ost-Aserbaidschan, in der Nähe von diesem Absturz. Und jetzt hat unser Kollege in Teheran uns erzählt, dass Leute, die Sachen bei Social Media gepostet haben heute, also die heute noch ihrer Freude über den Tod Raisis Ausdruck verliehen haben, dass die heute teilweise festgenommen worden sind. Das Regime versucht also sehr stark den Druck hochzuhalten und diese Trauerfeier, die da jetzt gerade läuft, so groß wie möglich zu erscheinen zu lassen. Also im Fernsehen zum Beispiel sieht man jetzt gerade ganz viele Bilder von tausenden trauernden Menschen auf der Straße und in Tabriz. Und durch diese Menschenmenge bahnt sich so ein offener LKW seinen Weg und auf der Ladefläche hinten sind so 9 Särge die Särge von den Abgestürzten, von den Verstorbenen. Und der fährt da so langsam durch diese Trauermenge durch, sieht ein bisschen so aus, wie wenn man das von so einem Fußballmeisterfeier in Europa kennt. Und unser Kollege aus Teheran hat gesagt, dass die so gefilmt sind, dass es viel, viel mehr aussieht, als es in Wirklichkeit ist, die Menschenmenge. Und er meinte, das sind eigentlich ungefähr genauso viele Leute, wie normalerweise zum Freitagsgebet kommen.
Kannst du irgendwie für uns einschätzen, wie da so die Größenverhältnisse sind? Weil du hast ja schon gesagt, im Fernsehen lässt das Regime das natürlich irgendwie so aussehen, als wären die Unterstützer in der Mehrheit. Aber wie ist das wirklich in der Gesellschaft?
Ich würde sagen, die Leute, die das Regime ablehnen, haben auf jeden Fall die Mehrheit. Vielleicht so 70-80% lehnen das Regime ab. Das hat man auch gesehen bei der sogenannten Parlamentswahl im März. Da waren nur ausgewählte Hardliner, die da angetreten sind. Und in der Demonstrationsbewegung war so klar, die Art und Weise, jetzt dagegen zu demonstrieren, ist eben nicht zur Wahl zu gehen, um zu zeigen, dass das Regime innerhalb des Landes keine Legitimität hat bei den Leuten. Und wenn man den Tag verfolgt hat, war so sehr klar, und es gab auch Umfragen vorher, dass die Wahlbeteiligung vielleicht bei 10-15% liegen würde. Und es war auch wirklich sehr wenig los. Und am Ende hat das Regime sie bei 40% angegeben. Also das ist so niedrig wie nie, aber dennoch viel, viel höher. Also auch ein Zeichen dafür, dass das Regime weiß, dass diese niedrige Wahlbeteiligung sozusagen signalisiert, dass die Leute die Islamische Republik ablehnen. Aber natürlich, die Demonstrationen sind so brutal niedergeschlagen worden, dass viele jetzt einfach Angst haben, auch auf die Straße zu gehen.
Soweit die Einschätzung von Iran-Korrespondent Benjamin Weber zur Stimmung in der Gesellschaft im Iran.
Da wäre jetzt ja ein naheliegender Gedanke, okay, der Präsident ist tot, Neuwahlen, jetzt kann sich diese schweigende Mehrheit eine neue Regierung zusammenwählen und dann ändert sich was.
Wäre schön, ne? Ja, aber ist natürlich im Iran nicht so einfach. Aus mehreren Gründen. Im Moment sitzen die Stellvertreter interimsmäßig auf den Posten. Die sind alle auf Linie. Und es gibt auch noch ein Problem, sagt ARD-Kollegin Nathalie Amiri.
Ich habe viele Wahlen im Iran mitgemacht. Die Wahlen laufen so, dass sich eigentlich jeder registrieren lassen kann, auch Frauen, aber dann letzten Endes immer nur eine Hand voll alter, greiser Männer, die zum System der Islamischen Republik gehören, zur Machtelite gehören, dann als Kandidaten aufgestellt werden, weil alle Kandidaten werden überprüft vom ultrakonservativen Wächterrat und der steht eben dem Revolutionsführer sehr nahe, also lässt der nur Kandidaten durch, die auch der Revolutionsführer akzeptiert. Insofern hat man zum Schluss dann eine Kandidatenauswahl, die weitestgehend im Sinne des obersten Führers ihren Job ausführen.
Ja, und dieser oberste religiöse Führer, Ayatollah Ali Khamenei, der ist 85 Jahre alt und gesundheitlich wohl ziemlich angeschlagen. Und der hatte wohl eigentlich Raisi als seinen Nachfolger gesehen. Das heißt, auf dieser Position, da ist wohl auch bald Bewegung. Jetzt, wo Raisi tot ist, kommt da noch jemand anderes ins Spiel, Khameneis Sohn nämlich. ARD-Korrespondent Benjamin Weber hat uns erzählt, wer das ist.
Der heißt Mojtaba, der ist so ein bisschen unbekannt in den politischen Kreisen, weil er nicht so richtig Regierungserfahrung hat. Es ist so ein bisschen offen, was von dem zu erwarten ist. Er ist halt eben sehr nah auch an Khamenei, an seinem Vater dran und gilt auch als Hardliner. Es ist nicht zu erwarten, dass von Ayatollah Ali Khamenei Sohn jetzt irgendwelche Liberalisierungsschritte eingeleitet werden. Dafür ist er viel zu nah an dem Machtzirkel dran. Aber es könnte durchaus sein, dass es im Iran Kräfte gibt, die was dagegen haben, dass das jetzt so eine Khamenei-Familienshow wird, die ganze Sache.
Ja, aber wer sind dann diese Kräfte, die den Khamenei-Sohn eventuell verhindern wollen?
Da geht es um die Revolutionsgarde. Das ist eine militärische Eliteeinheit mit eben extrem viel auch politischer Macht im Iran. Die wollte nämlich gern Raisi als neuen religiösen Führer sehen. Wir haben heute mit ARD-Kollegin Nathalie Amiri darüber gesprochen, wie stabil dieses Regime im Iran nach dem Absturz noch ist. Und Nathalie sagt, dass es da genügend Kandidaten gibt, die einfach die Posten übernehmen. Allerdings gibt es mittelfristig ein entscheidendes Problem, sagt Nathalie.
Die Hardliner sterben aus. Also mächtige Positionen werden einfach nur noch mit greisen Männern besetzt. Wie heute zum Beispiel, da wurde der 93-jährige erzkonservative Prediger Mohammed Ali Kermani zum Vorsitzenden des Expertenrats gewählt. Der Expertenrat ist sehr wichtig für die Wahl auch dann des Revolutionsführers. Und er hat den früheren Vorsitzenden abgelöst, Ahmad Janati, der ist inzwischen 97 Jahre alt. Die Männer in den Machtpositionen in der Islamischen Republik Iran werden einfach immer älter und es sind weit und breit keine Nachfolger zu sehen, die sowohl die politische Erfahrung mit sich bringen, als auch die Ideologie noch so loyal weiterführen würden.
Und was heißt das? Was passiert, wenn eben diese greisen Männer dann sterben? Ob jetzt durch Hubschrauberabsturz oder eben einfach durch ihr Alter?
Naja, zunächst einmal leben sie unglaublich lange. Wir sehen es an einem 97 Jahre alten Ahmad Janati. Also es ist verwunderlich, wie lange die in den Machtpositionen wirklich bleiben. Bis jetzt haben sie es eben noch geschafft. Aber ja, danach, das ist meine Spekulation, das ist zumindest der Weg der letzten Jahre, den ich so beobachtet habe, ist, dass die Revolutionsgarde, die vor allen Dingen auch ihre Kinder, ihre Söhne ins Ausland geschickt hat, die jetzt wieder zurückkommen und eher aussehen wie Hipster aus Berlin, aber schon auch noch für die Ideologien, vor allem für den Erhalt der Islamischen Republik Iran stehen, dass die Revolutionsgardistenkinder dann quasi in Machtpositionen eingesetzt werden. Und das wird aber auch dann in Bezug auf die Nachfolgefrage des Revolutionsführers die Frage schlechthin sein.
So ein Moment der Instabilität im iranischen Regime, das könnte die Frauen- und Protestbewegung im Land ja theoretisch nutzen. Das wird allerdings eher nicht passieren, glaubt Nathalie Amiri.
Es ist jetzt nicht das Momentum für die Bevölkerung, dass sie wieder auf die Straße gehen. Da sind sie immer noch zu apathisch. Sie befinden sich quasi wie in einem Koma nach dieser brutalsten Niederschlagung der Proteste 2022. Aber sie empfinden Genugtuung. Massi al-Nejad zum Beispiel, eine der lautesten Stimmen der Opposition, hat geschrieben, nachdem die ersten Nachrichten verkündet wurden über den möglichen Absturz. Ich glaube, das ist der einzige Absturz in der Geschichte, in dem sich jeder Sorgen macht, dass einer überlebt hat. Also das Netz explodierte förmlich von Bildern und Videos mit tanzenden, feiernden Menschen und sie schrieben Happy Welt Helicopter Day. Die Menschen stießen an und tanzten, gerade auch Frauen, die ein Auge verloren hatten, die jetzt im Exil sind.
Ja, und was wäre, wenn doch wieder viele auf die Straße gehen? Da sieht Korrespondent Benjamin Weber auf jeden Fall auch eher schlechte Chancen für Protestierende.
Zuletzt haben wir gesehen, dass das Regime sehr stark und mit sehr viel Härte gegen die Protestbewegung vorgegangen ist. Und aus meiner Sicht liegt es daran, dass sie eben wissen, dass eine Protestbewegung, die stark ist und die größer wird, eine Gefahr für sie darstellt. Das ist was sie gelernt haben 1979 in der Revolution. Da hat der Schah Reza, der persische Schah, viel zu spät die Demonstrationsbewegung, oder hat sie vielleicht unterschätzt, jedenfalls ist sie zu groß geworden und hat dann am Ende zur Revolution geführt. Das machen die nicht und das wissen die genau und deswegen gehen die so hart gegen die Demonstrierenden vor. Also eigentlich schlechte Vorzeichen für die Demonstrationsbewegung. Wir haben auch zuletzt wieder auf der Straße im Iran verstärkt diese Sittenpolizei-Minibusse gesehen. Das ist also ja auch ein Minibus gewesen, in den damals Jina Mahsa Amini gezerrt wurde und wo sie auch in dem Bus tatsächlich mutmaßlich dann umgekommen ist. Also die Daumenschrauben werden angezogen, der Druck wird erhöht. Das ist natürlich gleichzeitig auch ein Zeichen, dass das Regime die Protestbewegung und dieses Potenzial in der Gesellschaft für sehr gefährlich einschätzt.
Das heißt ja auch der Außenminister. Im Hubschrauber, der da abgestürzt ist, auch ums Leben gekommen. Und lass uns jetzt mal noch kurz auf die Außenpolitik gucken. Zum Beispiel das Atomprogramm, das Verhältnis zu Israel. Wir alle haben noch den Angriff im Hinterkopf. Iran hat ja der Israel angegriffen. Dann die Unterstützung von islamistischen Terrorgruppen wie der Hamas, den Houthi-Rebellen oder der Hisbollah. Könnte sich denn da jetzt was ändern?
Also der Außenminister ist tot, sein Stellvertreter ist derjenige, der das Atomprogramm verhandelt hat und der hat jetzt die Geschäfte übernommen. Also da ist für Kontinuität gesorgt. Und ich denke auch, für die Außenpolitik gilt das, was für die Innenpolitik gilt. Es wird von Ayatollah Khamenei entschieden, in Zusammenarbeit mit den Revolutionsgarden, dieser armeeähnlichen Gruppierung. Die ist auch entscheidend in Zusammenarbeit mit den israelfeindlichen Milizen, also mit der Hisbollah und den Houthis zum Beispiel und der Hamas. Die Revolutionsgarden zum Beispiel bilden in Jemen zusammen mit den Hisbollah-Leuten die Houthis aus und erklären denen, wie man Drohnen fliegt und Raketen abschießt und sowas. Und also ja, an dieser grundsätzlichen Situation wird sich nicht ändern, aber ich glaube, der Iran steht sozusagen sowohl innenpolitisch konstant unter diesem Demokratiedruck, der da irgendwie unter der Oberfläche vielleicht brodelt und immer ausbrechen könnte, und aber auch geopolitisch haben wir ja gesehen, jetzt zuletzt in dieser Eskalation mit Israel, dass es für den Iran da auch Sachen gab, die nicht so toll waren. Also zum Beispiel, dass andere arabische Staaten mit Israel und den USA zusammen versucht haben, diese Raketen und Drohnen abzuschießen, dass da auch zum Beispiel Gerüchte gibt, dass Saudi-Arabien da mit dabei war und so. Und da haben sich ja sozusagen um Israel herum die Sachen so ein bisschen angenähert und der Iran stand so ein bisschen isolierter da, als man das vielleicht gedacht hätte. Also da ist auch auf jeden Fall der Iran stark unter Druck. Aber ich denke, solange das Regime auf diese Drucksituation von innen und von außen mit Härte reagiert, wird es auch zwar mit Opfern verbunden sein, aber irgendwie weiterhin erfolgreich sein in dem Sinne, dass da die Reihen geschlossen sind und das nicht auseinanderfällt. Das ist so mein Eindruck.
Das war's für heute mit den News Junkies. Wir freuen uns wie immer über ein Abo von euch in der ARD Audiothek. Gina Tonek und Bruno Dietl sagen tschüss, bis morgen.
Bis morgen.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.